Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
So hört sich das immer wieder in Brasilien an, eigentlich schon seit einem Jahr, seit dem Confederations Cup. Die Brasilianer, die sind zwar fußballverrückt, aber jede Kröte schlucken sie dafür auch nicht. Viele Brasilianer sind stinksauer, denn die Regierung, die gibt Millionen für Stadienbauten, Infrastruktur, Straßen und alles, was die FIFA sich so gewünscht hat, aus. Aber für Bildung oder Gesundheit zum Beispiel ist kein Geld da. Den Brasilianern reicht's. Sie protestieren und sie werden hier in Deutschland unterstützt. Wie und vor allen Dingen, wie sich jeder Einzelne von uns daran beteiligen kann, das ist heute unser Thema hier. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und es ist auch nur noch knapp 3 Wochen hin, dann startet in Brasilien die Fußball-WM 2014. Noch sind zwar nicht alle 12 Stadien fertig, es wird noch im ganzen Land kräftig gebaggert und gebaut. Was aber jetzt schon feststeht, Brasiliens Regierung lässt sich das Megasport-Event viele Millionen kosten. Und das wiederum gefällt vielen Brasilianern nicht. Sie sagen:
Wie kann man so viel Geld ausgeben für den Fußball, während doch in unserem Land Menschen hungern, schlechte Schulen sind, das Gesundheitssystem teilweise miserabel und uns doch von den Politikern immer wieder weisgemacht wird, dass wir eine der führenden Wirtschaftsnationen sind.
Ja, und tatsächlich ist ja Brasilien heute eine der größten Volkswirtschaften der Welt, aber der ökonomische Erfolg, der kommt nicht bei allen Menschen an. Das sagt Clemens Paffhausen. Er ist Länderreferent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat.
Wir sind ja schon lange in Brasilien tätig als Hilfswerk, haben gute Partner, kennen die Brasilianer auch ihre Leidenschaft für Fußball, aber auch ihre Leidensfähigkeit. Umso mehr hat uns dann überrascht, dass anlässlich des Confederations Cup, der wieder kurz vor dem Weltjugendtag stattfand, auf einmal landesweit Proteste aufflammten.
Ja, und bei diesen Demonstrationen, da haben die Menschen damals zahlreiche Forderungen gehabt. Dabei geht es zum Beispiel um das Recht auf Bildung und Gesundheitsversorgung. Ja, und eben diese Forderungen, die greift das Hilfswerk Adveniat jetzt auf, zusammen mit anderen katholischen Verbänden in Deutschland. Sie haben zusammen die Aktion Steilpass gegründet.
Möglichst breite Bildung für Kinder und Jugendliche, etwas tun gegen die Gewalt, die auch in ihrer Armut ihre Wurzeln hat. Entschiedene Ansage beim Kampf gegen die Drogen, sowohl was Konsum, was Handel geht. Also wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt, weiß, dass Drogenkriminalität nicht nur in Brasilien ein Riesenproblem ist. All die Themen Pressefreiheit, eine ganze Reihe solcher Forderungen, die, glaube ich, für eine Gesellschaft, die nicht nur wirtschaftlich wachsen will, sondern die auch human wachsen will, von Relevanz ist.
Unter dem Motto Fairness für alle sollen möglichst viele Unterschriften bei dieser Online-Petition zusammenkommen. Und ein Team von 11 Prominenten, also die 11 Freunde, die sind derzeit in Deutschland unterwegs und machen sich für die Aktion stark. Und wie das alles im Einzelnen funktioniert, welche Prominenten das sind und was sie zu sagen haben, das alles hören Sie gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit. Es geht um die WM in Brasilien, aber vor allen Dingen auch um die Begleitumstände dieses Großereignisses. Ja, und wir haben soeben schon viele kritische Stimmen gehört. In knapp 3 Wochen beginnt in Brasilien die WM, aber schon letztes Jahr beim Confederations Cup, da gingen in Brasilien ja zehntausende Menschen auf die Straße. Und jetzt wird der Protest wieder laut. Und er richtet sich jetzt nicht gegen den Fußball an sich, sondern gegen alles das, was so drumherum passiert bei diesem Mega-Ereignis. Und deswegen hat sich die Aktion Steilpass formiert. Mehrere deutsche Verbände, die haben sich zusammengetan, um darauf aufmerksam zu machen, dass auch dort, wo die großen Fußballarenen gebaut wurden, Armut und Ungerechtigkeit herrschen und dass große Bevölkerungsschichten benachteiligt werden, vor allen Dingen im Zuge der ganzen WM-Maßnahmen. Auch das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, das hat sich an dieser Aktion beteiligt. Und Anpfiff für diese Aktion war da quasi vergangene Woche. Da hat Adveniat die Aktion offiziell eröffnet und zwar da, wo es naheliegend ist, nämlich auf dem Fußballplatz. Und dort habe ich Stefan Jenkins getroffen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Adveniat und für die Aktion Steilpass verantwortlich. Und ich habe ihn da gefragt, was das denn eigentlich konkret für Begleitumstände der WM sind, die das Lateinamerika-Hilfswerk jetzt mit dieser Aktion kritisiert.
Die kritisierten Begleitumstände beziehen sich auf die Forderungen und die Missstände, die die Menschen am Rande des Confederation Cups schon benannt haben. Es ging um die Frage der Kosten für das Transportsystem, um die Gesundheitsversorgung der breiten Massen in Brasilien und es geht um das Bildungssystem. Das sind die entscheidenden Forderungen, die gestellt wurden. Und wir glauben, dass die Fußball-Weltmeisterschaft für die Menschen in Brasilien eben auch ein Gewinn werden soll. Und darauf machen wir aufmerksam. Wir wollen den Leuten zeigen, dass eben die Welt in Brasilien auch noch andere Seiten hat als nur die schicken Abziehbilder, die man so auf dem Fernsehbildschirm und auf dem Platz sieht.
Das heißt, Sie kritisieren, dass für Infrastruktur, für große Bauten, für alles, was sich rund um die WM dreht, Geld da ist, Geld, was an anderer Stelle dem Staat fehlt?
Genauso ist es. Wenn man mal genau hinschaut, gibt es ja einige Stadienbauten, die erstellt werden für richtig viel Geld an Stellen mitten im Nordosten Brasiliens, wo nachher gar kein Fußball mehr in der Größenordnung gespielt wird. Und das sind wirklich klassische Fehlinvestitionen. Und wir glauben, dass die sozial investiert werden müssen. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist aber auch, dass große Konzerne, und das ist nicht nur die FIFA alleine, sondern auch die vielen Partner, dafür sorgen, dass die kleineren Händler vor Ort keine Chance mehr haben. Wir wissen von vielen, die praktisch bei nationalen Fußballspielen da ihren Lebensunterhalt verdienen, ziemlich sauer verdienen, mit viel Mühe, und die werden jetzt einfach ferngehalten und haben teilweise auch schon investiert und versucht, da eben auch noch ein Stück von dieser Situation der Weltmeisterschaft zu profitieren, und die sind jetzt ausgebootet.
Das heißt, diese Regelung beraubt im Grunde genommen auch ganz viele Menschen ihrer Existenzgrundlage in den kommenden Wochen?
Ja, bis dahin, dass manche ihre Häuser, ihre Wohnungen räumen mussten, enteignet wurden, ohne dass sie irgendetwas dafür bekommen haben. Und da muss man sagen, dann ist tatsächlich nicht nur für die nächsten Monate, sondern tatsächlich die eigentliche Lebensgrundlage weggefallen und weggenommen worden. Und das ist ein eigentlicher Skandal, den darf man nicht einfach so hinnehmen.
Auf alles das wollen Sie aufmerksam machen mit der Aktion Steilpass. Wie genau funktioniert das?
Die Aktion Steilpass hat drei Zielrichtungen. Einmal über die Situation in Brasilien zu informieren. Die zweite ist politisch tatsächlich Druck auszuüben, und das geht über die Petition, die man über www.aktion-steilpass.de auch ansteuern kann und im Internet unterschreiben kann. Und diese Petition wird der Bundesregierung, der brasilianischen Regierung und den Vereinten Nationen überreicht. Und das dritte ist tatsächlich auch solidarisch zu sein, denn die Partner von Adveniat und von Kolping International, der katholischen Landjugendbewegung und der katholischen Arbeitnehmerbewegung sowie der DJK, die haben tatsächlich auch Projekte vor Ort, die die Welt ein Stück besser machen und die solidarisch sind mit den Menschen. Und da rufen wir zu Spenden ganz einfach auf.
Um nochmal auf den politischen Aspekt einzugehen, das heißt im Grunde genommen, jeder von uns kann jetzt diese Petition unterschreiben. Dann geht das an die deutsche Regierung und an die brasilianische Regierung. Was soll damit passieren? Was ist Ihre Hoffnung, Ihr Wunsch?
Also wir glauben, dass und wir wissen, dass bei vielen Menschen, die eben nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, das Öffentlichmachen von Missständen schon ein erster wichtiger Schritt ist. Und damit werden Skandale auch deutlich und Themen auch gesetzt. Und wir wissen mit unseren Partnern der brasilianischen Bischofs- und Ordenskonferenz, dass die praktisch einen Politikwatch machen, dass die Forderungen, die einmal ausgesprochen wurden, dass die auch kontrolliert werden, dass man in einem halben Jahr wieder nachschaut. Und wir wissen, 2016 sind die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Dann werden wir wieder hinschauen und werden das nochmal aufgreifen und hoffen, dass die Welt ein Stück besser geworden ist.
Und wir werden das natürlich auch weiter mitverfolgen. Stefan Jenkins war das, der stellvertretende Geschäftsführer von Adveniat. Und wenn Sie sich an der Aktion Steilpass beteiligen möchten und beispielsweise die Online-Petition unterschreiben wollen, dann finden Sie die und natürlich auch die ganzen Informationen dazu im Internet unter www.aktion-steilpass.de. Sie hören weltweit hier bei uns im Domradio und so langsam werden alle Fußballfans zappelig. Die Vorfreude auf die WM, die ist riesig hier und auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber es ist überhaupt nicht alles gut in Brasilien. Allein wenn man sich die WM-Großbauprojekte anschaut. Alles wird ziemlich knapp im Zeitplan. Zehntausende Menschen wurden in den vergangenen Monaten vertrieben, weil Platz gebraucht wurde für die Baumaßnahmen. Und auf den Baustellen selbst, da hat es zahlreiche Unfälle, zum Teil mit Toten gegeben. Warum? Ganz einfach, weil der Arbeitsschutz nicht eingehalten wurde. Wahrscheinlich war er zu teuer. Auch in Itaquera, am Stadtrand der Millionenmetropole Sao Paulo, da kann man das alles beobachten. Ausgerechnet da soll am 12. Juni die WM-Auftaktpartie Brasilien gegen Kroatien angepfiffen werden. Und dort ist auch noch allerlei im Argen. Dort wird mit Hochdruck an den letzten Baumaßnahmen gearbeitet und meine Kollegin Hilde Regenieter war für uns dort.
Riesige Kräne, riesige Löcher, riesige Stahlkonstruktion. Noch sieht das WM-Stadion in Itaquera ein bisschen aus wie ein Skelett, das an allzu vielen Stellen in der Luft hängt. Aber es wird wirklich auf Hochtouren gearbeitet. Presslufthammer dröhnen, kleine Laster fahren geschäftig hin und her, behelmte Arbeiter in Blaumännern klettern in schwindelerregender Höhe herum. Wilson und sein Kumpel allerdings machen gerade Mittag.
Regulär sollen wir nur von 7 bis 17 Uhr arbeiten, aber wir machen alle so anderthalb Überstunden, so oder so. Ich bin stolz darauf, dass ich hier mitarbeite. Das ist doch toll, wenn die Welt sieht, was wir hier alle zusammen aufbauen können.
Hat er denn keine Angst? Schließlich hat es auf der Baustelle schon zweimal schwere Unfälle gegeben mit mehreren Toten, zuletzt Ende März.
Ich persönlich fühle mich eigentlich ziemlich sicher und gut vorbereitet. Alle, die wir hier auf der Baustelle arbeiten, müssen wir hier so ein Sicherheitstraining absolvieren. Und das haben wir gemacht.
Um jetzt jede Menge Überstunden zu stemmen, und zwar auch samstags und sonntags.
Eigentlich war das nicht vorgesehen, aber als der Unfall passiert ist, da hat die Baustelle eine Woche lang stillgestanden. Und das müssen wir jetzt nachholen. Dafür arbeiten wir 7 Tage die Woche.
Damit bloß alles rechtzeitig fertig wird für die große Eröffnungspartie, die Wilson sich selbstverständlich nicht in seinem Stadion anschauen wird, sondern irgendwo in der Stadt beim Public Viewing mit Freunden. Aber, so sagt er, das ärgert ihn nicht weiter.
Nein, ich glaube nicht, dass die WM nur was für Reiche wird. Klar, die Eintrittskarten sind für uns eins zu teuer. Das ist nun mal so bei solchen Veranstaltungen. Es ist trotzdem eine Ehre und eine Freude, die Spiele hier zu haben.
Anayuton Santo de Sousa sieht das etwas anders.
Diese Weltmeisterschaft ist definitiv was für die Reichen. Das billigste Ticket kostet 400 Reais und das kann sich ein normaler Mensch hier nicht leisten.
Auch für den 42-jährigen Eisverkäufer ist die Copa einerseits sehr nah, andererseits aber doch sehr fern. Im Moment, so sagt Anayuton, macht er ganz gute Geschäfte. Schließlich kaufen die Arbeiter Eis und Erfrischungsgetränke an seinem Stand.
Aber während der WM darf ich hier nichts verkaufen. Dann müssen wir hier weg, mindestens 2 Kilometer vom Stadion entfernt. Das sind die Auflagen der FIFA. Ich finde das sehr, sehr ungerecht.
Und da sieht er die Politiker in der Pflicht. Sie haben in seinen Augen versagt, weil sie vor der FIFA eingeknickt sind.
Schließlich sollte die WM doch für uns alle da sein. Da können sie doch nicht Leute wie mich einfach ausschließen. Das ist doch eine Unverschämtheit.
Ziemlich durchwachsene Gemengelage also an der WM-Baustelle. Zum Schluss noch die Frage, Hand aufs Herz, wird die Arena Corinthians rechtzeitig fertig? Dazu noch einmal erst Anayuton und dann Wilson.
Ganz fertig wird das hier nicht, da bin ich mir sicher. Sie werden es so parat machen, dass die Spiele stattfinden können. Aber das Ganze drumherum wird nicht so picobello sein.
Natürlich, es gibt noch viel zu tun und wir hoffen, dass es fertig wird. Wir hoffen, aber ob es wirklich klappt, das weiß nur der liebe Gott.
Ja, Eindrücke von der WM-Baustelle in Sao Paulo waren das, wo am 12. Juni das Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien stattfinden soll. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit hier bei uns. Eine Fußball-WM in Brasilien, das müsste doch passen. Das haben wohl alle gedacht, als die FIFA im Jahr 2007 offiziell verkündete, dass 2014, also dieses Jahr, die WM nach Brasilien geht. Ein bisschen hat man da noch im Hintergrund gedreht und überredet, denn in diesem Jahr feiert auch der brasilianische Fußballverband sein 100-jähriges Bestehen. Da passt doch so eine WM ganz wunderbar. Und überhaupt Brasilien, die Fußballnation, wer könnte denn daran zweifeln? Diese Zweifler, die melden sich jetzt immer lautstärker zu Wort, genau genommen seit dem vergangenen Jahr. Seit dem Confederations Cup in Brasilien, da gehen immer wieder hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen die Begleitumstände dieses Großereignisses zu protestieren. Clemens Paffhausen ist Länderreferent von Adveniat. Er ist sehr häufig in Brasilien unterwegs. Schönen guten Tag, Herr Paffhausen.
Schönen guten Tag nach Köln.
Herr Paffhausen, als 2007 Brasilien den Zuschlag bekam, hatten Sie da schon so eine Ahnung? Man muss ja dazu sagen, in 2 Jahren ist ja auch noch Olympia in Rio de Janeiro dran. Hatten Sie da schon so eine Ahnung, dass Brasilien sich damit überheben würde?
In vielerlei Hinsicht bin ich überrascht. Also zunächst einmal waren die letzten Jahre ja gekennzeichnet von einem wirtschaftlichen Aufschwung Brasiliens. Und wir haben als Hilfswerk natürlich auch mitbekommen, dass in der Tat vieles aus der Unterschicht in die Untermittelschicht geschafft haben. Es hat Sozialprogramme gegeben. Insofern passte eigentlich der Griff nach der Weltmeisterschaft ganz gut und steht ja auch einem fußballbegeisterten Land wie Brasilien ganz gut an. Also insofern war das zunächst einmal keine Überraschung. Die Wendung trat dann allerdings doch letztes Jahr ein, als sich dann die ersten Proteste im Rahmen des Confederations Cups herausbildeten und damit also auch Stimmen laut wurden, die deutlich Kritik an der WM ausdrückten.
Was kritisieren diese Protestler eigentlich konkret?
Ja, also der Protest richtete sich ja damals, entzündet hat er sich an Fahrpreiserhöhungen, wohl auch, weil man versuchte, viele Infrastrukturmaßnahmen, viele Investitionen auch in Straßenbau und so weiter als den eigentlichen Profit für die breite Bevölkerung zu verkaufen. Das haben die dann aber nicht mitgemacht, weil es wurde sehr schnell klar, dass letzten Endes das Volk die großen Investitionen in die Stadien zahlen müssen, für die breite Bevölkerung wenig übrig bleibt. Das heißt, das große Geld machen eigentlich ganz andere, allen voran die FIFA. Und mittlerweile kann man wohl sagen, dass sich die Kritik auch ausdifferenziert und sich nicht nur auf die Regierung ausrichtet, sondern auch auf das ganze Thema Kommerz im Rahmen des Fußballs und der Mega-Events.
Das heißt, man kann durchaus sagen, dass die FIFA da sehr stramme Verträge hat, die sie auch ziemlich gut durchsetzen konnte bei der Regierung. Also die Regierung ist im Grunde genommen eingeknickt vor der Macht der FIFA. Kann man das so sagen?
Ja, man kann es so sagen, wobei ich glaube, die Regierung hat auch umdenken müssen. Zunächst hat es ja mal von Pelé bis zur Dilma letztes Jahr zunächst mal Unverständnis für die Proteste gegeben, was sich aber sehr schnell gewendet hat, vielleicht nach dem Motto, okay, wir haben verstanden. Das heißt, also es musste doch auch erklärt werden, dass die breite Masse des Volkes etwas von den Spielen auch langfristig hat. Das versucht man auch mittlerweile durch extra gezielte PR-Maßnahmen auch immer wieder hervorzuheben. Und man hat vielleicht sich verspekuliert, dass das Volk einfach im Rausch des Fußballfiebers nur Beifall klatschen würde. Und da hat sich allerdings auch herauskristallisiert, dass die FIFA ziemlich harte Auflagen hat, die sie wohl knallhart in jedem Land durchsetzt. Das war in Südafrika so, das wird in Katar nicht anders sein. Wenn man beispielsweise daran denkt, dass die FIFA eine Bannmeile um jedes Stadion von 2 Kilometer angeordnet hat, wo Straßenverkäufer sich ohne Lizenz nicht aufhalten können. Das trifft sehr viele kleine Leute aus dem informellen Sektor, die da ihr Eis verkauft haben, die da Souvenirartikel immer schon verkauft haben und sich von der WM eigentlich eine gute Einnahmequelle versprochen hätte. Das trifft diese Menschen maßlos. Und an solchen Dingen regt sich die Öffentlichkeit.
Sie haben gerade gesagt, es ist auf Seiten der Regierung verstanden worden, der Unmut, und man hat jetzt angefangen zu erklären und zu kommunizieren. Ist denn auch was verändert worden oder redet man jetzt nur?
Ich denke, es hat noch viel mit, man redet jetzt mehr. Man wird sich auch überlegen müssen, wie man mit den Protesten, die zweifellos wieder aufflammen werden, wie man umgeht. und versucht, dem Zorn der Bevölkerung etwas entgegenzusetzen. Aber die Leute sind sehr skeptisch. Und je näher die WM rückt und je mehr vielleicht auch Pannen offenbar werden, es gab ja diese Unfälle auf den Baustellen, immer mehr wird bekannt, dass Leute umgesiedelt werden mussten wegen U-Bahn-Tunneln oder wegen Autobahnen und so weiter, dass die nicht richtig entschädigt werden. Also da wird die Regierung noch was liefern müssen, gehe ich von aus.
Im Oktober stehen ja auch Präsidentschaftswahlen an und interessanterweise sind die Zustimmungswerte für die Präsidentin Dilma Rousseff ja kaum gesunken, trotz der Proteste. Also im Moment gilt es als relativ wahrscheinlich, dass sie wiedergewählt wird. Warum kreidet man ihr das eigentlich in keiner Weise an?
Ja, die Präsidentin hat vielleicht einen Status einer Person, die über allen Dingen schwebt, also wie auch ihr Vorgänger Lula. Man glaubt schon, dass im Prinzip die Ausrichtung richtig ist und Rousseff hat sich ja nun auch als sehr resolute Staatsführerin erwiesen, auch in ihren Konflikten im Rahmen der NSA-Affäre gegenüber den USA. Insofern denke ich, ist da ein bestimmter Vertrauensvorschuss und vieles an Kritik entlädt sich dann doch auch an den örtlichen Politikern. Gerade wo es um Korruption geht und auch im Bereich der Stadienbauten, da gab es ja also vor Ort sehr viele faule Kompromisse, sodass es im Moment die Präsidentin als solche noch nicht trifft, die, und das trägt, glaube ich, jeder Brasilianer mit, der ja nun alles daran setzt, Brasilien einen bedeutenden Status im Konzert der aufstrebenden Wirtschaftsmächte zu sichern. Das will man auch nicht aufgeben.
Aber gerade Dilma Rousseff und ihr Vorgänger Lula, Sie haben ihn ja schon erwähnt, die galten ja als Hoffnungsträger. Sie gehören dem linken Spektrum an. Lula war ehemaliger Gewerkschafter. Viele, gerade Menschen der Unterschicht, haben ihre Hoffnung auf diese beiden gesetzt. Konnten Sie denn diese Hoffnungen erfüllen oder sind Sie jetzt im Grunde genommen auch vollkommen wirtschaftsorientiert in Ihrer Politik?
Ja, es gibt Kreise, die ganz sicher enttäuscht sind. Man wird, das wissen wir aus Projekten, auch sagen müssen, zum Beispiel in der Frage der Indigenen ist sehr wenig getan worden. Blickt man allerdings auf den ganzen Kontinent, sieht man, dass linksgerichtete Regierungen ja auch nicht sehr erfolgreich gewesen sind. So, glaube ich, spricht für Lula und für Rousseff in den Augen der Bevölkerung vieles dafür, dass sie einen eher marktwirtschaftlich orientierten Kurs gefahren sind und trotzdem, und das lässt sich ja nun auch nicht wegdiskutieren, es hat ja Sozialprogramme gegeben, wie das Nullhungerprogramm, Elektrizitätsprogramme im Nordosten, die Sache mit Zisternen, vor allen Dingen diese Bolsa Familia, so eine Art Kindergeld, das an die Schulpflicht gebunden ist. All das hat es ja gegeben. Der Mindestlohn ist erhöht worden. Nur die Bevölkerung sagt, das kann nicht alles sein. Und wenn Geld da ist, wie man jetzt sieht, für die Stadien, dann wird das jetzt eingefordert. Und ich würde sagen, wir mal als Beobachter aus der Sicht eines Hilfswerks, das schon als demokratischen Reifeprozess eigentlich werten wollen, dass die Bevölkerung sehr kritisch ihre verantwortlichen Politiker begleitet, aber auch sieht im Konzert mit den anderen Nationen des Kontinents auch sieht, dass ihre Politiker zweifellos Verdienste haben.
Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, gemeinsam mit Ihnen bei Adveniat. Hintergründe waren das zu dem Land, in dem in wenigen Wochen der Ball rollen wird. Und berichtet hat uns Clemens Paffhausen von Adveniat. Herzlichen Dank. Um die WM in Brasilien geht es heute hier in Domradio weltweit. Und es gibt ein Motto, 11 Freunde für Fairness und Gerechtigkeit. Das ist sozusagen der Untertitel der Aktion Steilpass, die wir Ihnen heute hier in der Sendung vorstellen. Und diese 11 Freunde, das sind Prominente, die sich für die Ziele der Aktion einsetzen. Und unter ihnen sind zum Beispiel der Arzt und Schauspieler Joe Bausch, den kennt man vor allen Dingen aus dem Kölner Tatort. Mit dabei ist auch Essens Bischof Franz Josef Overbeck oder der Schauspieler Peter Lohmeier. Und auch der Kabarettist und Autor Frank Goßen macht mit und der sagt:
Ja, natürlich freue ich mich auf die Weltmeisterschaft in Brasilien, bin ja total fußballverrückt. Aber ich bin ja auch noch Trainer, Jugendtrainer bei der DJK Arminia Bochum 1926. Und deshalb weiß ich, Fußball funktioniert nur mit klaren Regeln, klaren Ansagen. Da kann auch mal ein bisschen härter sein, bis zur roten Karte gehen. Aber Regeln müssen befolgt werden und es muss gerecht zugehen. Und deshalb verstehe ich auch, dass die Leute in Brasilien auf die Straße gehen, um für mehr Gerechtigkeit zu demonstrieren. Das Aktionsbündnis Steilpass unterstützt die Forderung der Brasilianerinnen und Brasilianer nach mehr Gerechtigkeit und Fair Play. Ich unterstütze die Aktion Steilpass, damit die Menschen in Brasilien die Weltmeisterschaft gewinnen.
Ja, und Frank Goßen, der hat auch eine Mitstreiterin, die Schauspielerin Eva Habermann. Die kennt man zum Beispiel aus diversen ZDF- und Rosamunde-Pilcher-Filmen. Und sie macht auch mit bei der Aktion Steilpass und sie ärgert sich vor allen Dingen darüber, dass der Reichtum in Brasilien so ungleich verteilt ist.
Das mit der WM ist mir eh schon länger einfach irgendwie im Magen gelegen, weil ich das einfach ganz absurd finde, dass in einem sehr armen Land eine Weltmeisterschaft stattfindet, die wirklich am Volk komplett vorbeigeht. Also wovon das Volk eigentlich nichts hat. Wo quasi die Elite beschlossen hat, wir machen das jetzt als Prestigeobjekt. Es gibt einen wahnsinnig großen Abstand zwischen Reich und Arm. Es gibt ein schlechtes Gesundheitswesen, es gibt ein schlechtes Schulbildungssystem, es gibt sehr viele Straßenkinder, es gibt sehr viel Armut und sehr viel Verzweiflung. Und ich wundere mich überhaupt kein bisschen, dass die Brasilianer jetzt alle auf die Straßen gehen und sagen, was macht ihr hier diese WM? Wir lieben zwar Fußball, aber was ihr gerade hier macht, das geht total am Volk vorbei.
Ja, und genau das ist ja auch der Kernpunkt der Kritik an der WM in Brasilien. Für Riesenstadien mitten im Urwald ist Geld da, auch für Zufahrtsstraßen und alles, was die FIFA sonst noch so bestellt hat. Aber eben nicht für Bildung beispielsweise oder Gesundheit. Und wenn Sie das auch ärgert, dann können Sie sich beteiligen, zum Beispiel an der Online-Petition. Da kann man sich eintragen, die wird dann der brasilianischen und der deutschen Regierung übergeben. Und die finden Sie zusammen mit allen Informationen zu der Aktion im Internet unter www.aktion-steilpass.de. Es geht um Fußball, es geht um die WM in Brasilien in knapp 3 Wochen und es ist ja eigentlich alle 4 Jahre das gleiche Spiel. Zahlreiche Länder konkurrieren um die Austragung der Fußball-WM. Sie versprechen sich zum Beispiel Wirtschaftswachstum, viele Investitionen und neue Arbeitsplätze. Und diese Hoffnungen, die werden ja gezielt von der FIFA und von ihrem Präsidenten Josef Blatter geschürt. Ein sportliches Großereignis, das kann für einen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Das hat sich auch Brasilien lange Zeit erhofft, nicht zuletzt durch den touristischen Ansturm. Jetzt muss man schauen, wird sich das tatsächlich alles bewahrheiten? Bernd Klaschka ist Geschäftsführer vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, das die Aktion Steilpass mit organisiert hat. Und ich habe ihn vor der Sendung getroffen und ich habe ihn gefragt, wer eigentlich am Ende tatsächlich von der Weltmeisterschaft in Brasilien profitiert.
Im ökonomischen Sinne profitiert die FIFA davon, eindeutig. Ein bisschen der Staat und einige Investitionen, die getätigt worden sind in den Kathedralen unserer Zeit, nämlich den Fußballstadien, die mit hohem Aufwand gebaut worden sind, allerdings mit fehlenden Sicherheitsstandards in vielen Bereichen. Das sind die Hauptprofiteure. Wer nicht davon profitiert, das möchte ich auch hinzufügen, sind die Armen, die von den Stadien ferngehalten werden, die ambulanten Heldner, die nur auf 2 Kilometer Entfernung an die Stadien heran können. Und die können dann auch nur gegen Lizenz, die sie vorher teuer bezahlen, die Produkte der FIFA verkaufen.
Das Argument bei solchen Großereignissen ist ja immer, dass das sozusagen zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führt, dass das Image eines Landes vergrößert, dass der Tourismus angekurbelt wird. Kurz und gut, dass am Ende ganz viel Geld dabei rausspringt. Ist das nicht eigentlich ein Argument, wo Sie sagen müssten, okay, mehr Wohlstand ist doch eigentlich gut?
Die Frage ist nur, Wohlstand für wen? Zum Zweiten ist es, glaube ich, so, dass wir in einer Phase leben, wo wir das Ganze übertreiben, einen Gigantismus zusprechen und nicht mehr auf die Anforderungen der Bevölkerung Rücksicht nehmen. Das war 1954 in der Schweiz so oder hier in Deutschland auch noch, als die Infrastrukturmaßnahmen besser gegriffen haben. Aber in Brasilien sind wenig U-Bahnen gebaut worden, die Straßen sind nicht verbessert worden und insofern diese Infrastrukturmaßnahmen, die früher mit solchen Großereignissen einhergingen, sind nicht getätigt worden.
Wie sind die Verhältnisse auf den WM-Baustellen? Was konnten Sie da auf Ihren vergangenen Reisen beobachten oder was haben Ihnen Ihre Projektpartner berichtet?
Die sind unterschiedlich. Zufahrtswege zu den WM-Stadien sind so gestaltet worden, dass also Personen, die dort gelebt haben, zwangsumgesiedelt wurden. Sie sind nicht entschädigt worden. Dann muss man sagen, es hat Tote gegeben auf den Baustellen aus mangelndem Arbeitsschutz. Das sind dann wieder Maßnahmen, um Geld zu sparen, denn der Arbeitsschutz ist teuer. Ich habe den Eindruck, dass man sich ganz fokussiert hat auf das große Ereignis WM. Und nach der WM, ja, soll es so weitergehen, dann ist der Staat dafür verantwortlich, aber nicht mehr die FIFA. Die macht ja enorme Auflagen und dann muss nachher der brasilianische Staat sehen, wie er damit klarkommt. Es konnten keine Krankenhäuser gebaut werden. Die Kranken liegen da auf den Fluren, das habe ich selber gesehen. Und warum hat man nicht also 500 Millionen oder 1 Milliarde für die Bauten, die man in den Stadien Stadien investiert, für Krankenhausbau ausgegeben.
Wer ist da eigentlich schuld dran? Ist es die FIFA mit ihrer Macht oder ist es die brasilianische Regierung, die im Grunde genommen vor der FIFA eingeknickt ist?
Ich glaube, beide haben ihren Anteil an Verantwortung und damit also auch an der Situation, wie heute Brasilien ist. Die FIFA hat gedacht, das ist ein fußballbegeistertes Land, da gehen wir die WM hin. Was wissen wir denn in Deutschland oder auch in Europa von Brasilien? Wir wissen, da gibt es die Copacabana, wir wissen, da gibt es den Samba und wir wissen, dass es den Karneval gibt. Viel mehr wussten wir vorher nicht. Erst durch den Confederation Cup wurden wir auch hier in Europa hellhörig und haben gemerkt, wie es in Brasilien aussieht. Das hat die FIFA einfach nicht wahrgenommen, die soziale und die wirtschaftliche Situation. Sie hat sich auch von Lula damals, der in seiner Begeisterung sagte, wir sind eben kein Schwellenland mehr, sondern wir sind inzwischen das siebtmächtigste wirtschaftliche Land auf der Welt und wir können die Weltmeisterschaft ausrichten. Auch diese Situation hat man nicht richtig eingeschätzt von Seiten der FIFA und ich glaube auch von Seiten der brasilianischen Regierung und hat nicht gemerkt, welch ein Konfliktpotenzial in dieser Gesellschaft steckt. Da geht es also nicht nur um soziale Gegensätze, da geht es auch um das Selbstbewusstsein und da bin ich sehr froh drum, dass die Armen ihr Selbstbewusstsein entwickelt haben und selber ihre Stimme erheben und sagen, wir können auch protestieren und wir können sagen, was wichtig ist und was wir brauchen und das macht mir Freude.
Sind Sie denn eigentlich nicht überrascht, dass diese soziale Schieflage jetzt unter einer Präsidentin wie Rousseff durchgesetzt wird? Sie ist immerhin eine linksorientierte Politikerin. Sie ist die Nachfolgerin von Lula, der ja einer der Hoffnungsträger war als ehemaliger Gewerkschafter. Wie konnte das passieren?
Man muss also auch bedenken, dass das Phänomen der Korruption in der Regierung Lula sehr verbreitet war. Der Kauf von Abgeordneten, um Stimmenmehrheiten zu bekommen. Daran war Rousseff auch beteiligt. Rousseff war auch in der Ölgesellschaft im Aufsichtsrat. Sie kannte und kennt viele Mechanismen auch der Korruption. Rousseff hat, glaube ich, einen großen, subjektiv guten Willen, die Lebensverhältnisse in Brasilien zu verbessern, stößt aber an die Grenzen der Struktur und die geben ihr wenig Spielraum. Und jetzt im Augenblick habe ich auch den Eindruck, nach einem Gespräch mit Bischof Kreutler von Xingu, der sagte mir im Januar noch, die jetzige demokratisch gewählte Regierung wendet für die Weltmeisterschaft Gesetze an, die aus der Zeit der Militärdiktatur stammen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Zum Beispiel das Vermummungsgebot. Oder auch langfristig Demonstrationen anzukündigen etc. Da werden also dann Repressionsmechanismen deutlich, die aus der Militärdiktatur stammen. Die Militärdiktatur hatte die Doktrin der nationalen Sicherheit. Und ich frage mich, warum die Präsidentin im Augenblick zu solchen harten Mitteln greift, um die Situation der Weltmeisterschaft zu beherrschen und nicht zu wirklich demokratischen Mitteln.
Können Sie sich denn trotzdem die WM-Spiele entspannt anschauen?
Ich werde mir die WM-Spiele mit Freude und entspannt anschauen und ich bin froh, dass wir also beides haben. Den Blick auf die Situation im Land, auf das Leben der Menschen, aber zum Leben gehört auch die Freude.
Und wer ist Ihr Favorit? Wer wird Weltmeister?
Ich würde fast sagen, für Brasilien wäre es gut, wenn es Brasilien würde.
Also Bernd Klaschka von Advinia, der drückt den Brasilianern bei der WM die Daumen, aber vor allen Dingen den einfachen Menschen, dass die bei den Spielen in den kommenden Wochen und Monaten nicht ins Abseits geraten. Dafür setzt sich die Aktion Steilpass ein, die von Advinia und anderen deutschen Verbänden organisiert wurde. Sie hören Domradio weltweit. Es geht um die WM in Brasilien. In wenigen Wochen ist es soweit. Ja, und es gibt noch ein weiteres Problem, das die Kirchen und die sozialen Verbände im Vorfeld der WM in Brasilien umtreibt. WM, das heißt ja im besten Fall, viele Touristen kommen, die wollen eine schöne Zeit haben, die wollen Fußball gucken, Urlaub machen, die Sonne genießen, das Fremdländische genießen. Und genau da fängt das Problem an, denn so eine WM, das hat die Erfahrung der Vergangenheit gezeigt, die kurbelt auch immer den Sextourismus an. Schon jetzt ist das in Brasilien sehr verbreitet, vor allen Dingen in den Küstenorten im Nordosten des Landes. Und nicht alle Frauen machen das freiwillig. Viele von ihnen sind sogar minderjährig. Die Regierung, die scheint da bislang noch kein großes Problembewusstsein für entwickelt zu haben. Sie belässt es beim Verteilen von Aufklärungsbroschüren und schickt mehr Polizisten in den Einsatz. Aber das reicht nicht. Hilde Regenieter, die hat in Fortaleza Menschen getroffen, die sich um minderjährige und missbrauchte Mädchen kümmern.
Wir sind nicht geboren, um traurig zu sein, so singen sie. Dabei haben diese Mädchen wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. als Opfer sexueller Gewalt, missbraucht vom eigenen Vater oder Stiefvater, vom Onkel oder großen Bruder. Ihre Geschichten ähneln sich alle. Hier ist die von Vittoria.
Meine Mutter ist drogenabhängig. Da konnte ich nicht viel machen. Das war schlimm. Jetzt bin ich hier. Meine Mutter und meine Großmutter kommen mich alle 14 Tage besuchen. Darüber freue ich mich, trotz allem, was passiert ist.
Was genau passiert ist, das konnte die 15-Jährige hier im Haus Santa Monica endlich jemandem erzählen. Die Psychologin Luisa Aparecida hat ein offenes Ohr für sie.
Vittorias Mutter war mehrfach im Gefängnis wegen Drogenhandels und Drogenkonsum. Sie hat ihre Kinder ständig geschlagen. Vittoria musste unter ganz brutalen Umständen leben. Am Ende war sie mehr draußen auf der Straße als zu Hause.
Und war dort den sexuellen Übergriffen Erwachsener ausgeliefert. Vittorias anschließende Odyssee durch verschiedene Heime hat hier endlich ein Ende gefunden. Hier im Haus für Missbrauchsopfer, das die Augustiner im Jahr 2007 in Fortaleza aufgemacht haben. Luisa Aparecida arbeitet mit jedem Mädchen einzeln und bietet außerdem Gruppentherapie an.
Individual no parquinho.
Ich habe kein Behandlungszimmer. Ich gehe mit ihnen an schöne Orte, auf den Spielplatz, in den Garten. Ich will ihnen einfach zeigen, wie gut das Leben sein kann und wie leicht. Das haben viele von ihnen noch nie erlebt.
Die meisten Mädchen, die in Santa Monica ankommen, sind erst einmal sehr verschlossen, erzählt die Therapeutin. Sie sind traumatisiert, verletzt an Leib und Seele.
Und das versuche ich im Alltag aufzufangen, indem ich einfach für sie da bin und ihnen zeige, dass es ganz normale körperliche Zuneigung gibt, ohne Hintergedanken, damit sie all das Schlimme loslassen können und gleichzeitig lernen, auch wieder Nähe zu anderen Menschen zuzulassen.
Wer Vittoria, Dolce Maria, Liani und all die anderen Mädchen in Santa Monica trifft, erlebt quirlige, aufgeschlossene und fröhliche Teenagerinnen. Ein erstaunlicher Erfolg. Und nur deshalb möglich, weil es hier sehr viel familiärer zugeht als in staatlichen Heimen, meint die Psychologin.
Ich lebe hier mit ihnen. Ich kenne sie nicht nur aus den Therapiestunden, sondern aus dem Alltag. Ich höre, was sie für Fragen stellen. Ich bin einfach ganz nah an ihnen dran. Das hilft natürlich, damit sie überhaupt eine Idee davon bekommen, wie könnte eine Mutter sein, was sind vertrauensvolle Bezugspersonen.
Zu diesen Vertrauenspersonen gehören in Santa Monica auch Männer, die Augustinerpatres und die Seminaristen. Das ist in Luisas Augen besonders wichtig.
Die Kinder sehen, wie wir hier miteinander umgehen, Frauen und Männer. Sie sehen, dass Berührungen, dass Körperkontakte nicht zu sexuellen Übergriffen führen müssen. Sie lernen zu unterscheiden. Hier sind sie in einem geschützten Raum und sie erleben, dass nicht das passieren muss, was ihnen am Strand oder in den Büschen oder zu Hause mit Männern passiert ist.
Meist mit Männern, die die Mädchen vorher kannten. Die allermeisten Fälle sexuellen Missbrauchs geschehen auch in Brasilien, zu Hause, in den Familien, sagt der Leiter von Santa Monica, Padre José Alberto Moreno.
Trotzdem gibt es gerade hier in Fortaleza viel Kinderprostitution und das wird sich natürlich während der WM extrem zuspitzen. Und natürlich sehen viele junge Mädchen das auch als einmalige Gelegenheit, viel Geld zu verdienen. Wir sind sicher, für viele Kinder, für viele Mädchen wird die WM zur Katastrophe, wenn der Staat diesen Menschenhandel nicht unterbindet.
Domradio weltweit, hören Sie, es geht um die Weltmeisterschaft in Brasilien. In wenigen Wochen geht es ja da los und es war fast schon ein symbolischer Auftritt, nämlich ausgerechnet da, wo am 12. Juni die WM beginnen soll, da wurde sie jetzt schon zu Grabe getragen, in Sao Paulo nämlich. Da sind jetzt gerade Demonstranten wieder auf die Straße gegangen und zwar mit einem aus Pappkartons gebastelten Sarg, wo drauf stand FIFA Go Home, also auf Deutsch FIFA Geh nach Hause. Ausgerechnet in dem Land mit der wohl größten Fußballbegeisterung, da wächst derzeit die Unzufriedenheit mit der WM. Darüber haben wir im Laufe der Sendung schon mehrfach gesprochen, über die Missstände und die Kritik, aber auch über die Hilfe für diese Menschen. Und ich spreche mit Clemens Paffhausen, er ist Länderreferent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Herr Paffhausen, wie hat sich eigentlich die katholische Kirche während der Proteste, die ja jetzt schon seit einem Jahr andauern, wie hat sie sich da positioniert?
Also die Kirche ist eine der ersten Institutionen gewesen, die sich bedingungslos hinter die Proteste gestellt hat. Die entzündeten sich ja zunächst einmal vordergründig an der Erhöhung der Fahrpreise und trafen dadurch ja viele Menschen in den Städten, die nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Zentren kommen können, um dort vielleicht eine Arbeit bekommen. Und das schmälerte ja ihre verfügbaren Einkommen. Und die Kirche ist die Institution gewesen, die immer schon die Defizite aufgezeigt hat. Defizite im Bereich der Gesundheitsversorgung, im Bereich des Schulwesens, schlecht bezahlte Lehrer, mangelnden Zugang zu Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendlichen. Also insofern waren für uns die Dinge, die den Protest auf sich gezogen haben, nichts Neues. Überrascht hat natürlich alle, dass das ansonsten für seine Geduld bekannte brasilianische Volk in dieser Heftigkeit damals und dann noch am Vorabend des Weltjugendtages, der ja eigentlich eine ganze Reihe von Mega-Events, die noch folgen sollten, einläutete, dass sie sich so heftig artikuliert haben.
Was würden Sie denn im Moment als das drängendste Problem Brasiliens beschreiben?
Ja, es ist ganz sicher, Gesundheit ist ein großes Thema. Da ist viel zu wenig Geld im System. Wir haben also Situationen, dass Menschen buchstäblich in Schlangen, die sich vor Notfallambulanzen und so weiter bilden, dass die buchstäblich tot umfallen, weil sie mehrere Stunden dort einfach warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Man hat ja von dieser Hauruck-Aktion gehört, dass jede Menge Ärzte aus Kuba im Moment in Brasilien aushelfen müssen. Es fehlt also auch in den ländlichen Gegenden einfach an Ärzten. Im Bildungsbereich gibt es ja durchaus Fortschritte. Allen voran ist hier die Bolsa Familia zu nennen, also das sogenannte Schulgeld oder ein Familiengeld, das den Müttern gezahlt wird, wenn ihre Kinder nachweislich die Schule besuchen. Das hilft in dem Bereich. Großer Mangel ist aber auch hier die ordentliche Bezahlung von Lehrkräften. Die meisten Lehrer haben alle noch Nebenjobs, sodass hier immer wieder der Unterricht ausfällt. Und dann, das sehen wir ja auch im Moment bei den Auseinandersetzungen, die sich im Rahmen der Säuberungen der Favelas ergeben, das Problem öffentliche Sicherheit ist nach wie vor auch ein drängendes für die breite Bevölkerung.
Brasilien ist ja eines der Länder, die Sie bei Adveniat schon seit Jahren als eines der ersten unterstützt haben. Wo liegt denn eigentlich der Schwerpunkt Ihrer Hilfe?
Also wir haben unseren Schwerpunkt immer schon im Aufbau der kirchlichen Infrastruktur insofern gesehen, als die Kirche ja eine sehr wichtige soziale Funktion in Brasilien wahrnimmt. In früheren Jahrzehnten, aber bis heute, ist gerade die Schule oft Träger von Bildungseinrichtungen gewesen, von Gesundheitseinrichtungen. Es hat durchaus mit Recht in den 70er Jahren ein Umdenken stattgefunden, dass man sagte, das sind eigentlich Aufgaben, die der Staat wahrnehmen muss. Aber das war wohl eher theoretisches Wunschdenken, wie man heute sieht. Und dennoch hat Adveniat und die anderen Hilfswerke ja auch die kirchlichen Partner dabei begleitet, entweder ad hoc sehr zum Teil auch assistenzielle Hilfe zu leisten, aber zum Teil auch in politischen Foren sich zu artikulieren, so wie es ja jetzt auch im Rahmen der Weltmeisterschaft Kampagnen der Ordensleutekonferenz gibt, der Bischofskonferenz in Brasilien gibt, die hier politisches Handeln einfordern und Konsequenzen. Und bei all diesem Tun begleitet Adveniat die Kirche jetzt. Speziell beispielsweise in Rio können wir zurückgreifen auf viele Projekte in Favelas auch, wo wir kleine heimliche Schulen haben. Schulen gab es nur außerhalb der Favelas oder kleine Gesundheitszentren, die immer noch ihrer Hilfe bedürfen.
Hilfe für die Menschen, vor allen Dingen die nicht viel haben, damit sie nicht ins Abseits geraten, jetzt während der WM in Brasilien. Darüber habe ich gesprochen mit Clemens Paffhausen. Er ist Brasilien-Referent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Und Ihnen, Herr Paffhausen, danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich und einen schönen Gruß nach Köln.
Dankeschön. Und das war Domradio weltweit. Um die Fußball-WM in Brasilien in wenigen Wochen ging es heute hier und die Aktion Steilpass, die die Forderungen der Kritiker unterstützt und an der sich auch alle hier in Deutschland beteiligen können. Das war unser Thema heute hier in Weltweit. Nachlesen und nachhören können Sie wie immer alles im Internet unter www.domradio.de. Da finden Sie auch den Link zur Aktion Steilpass, wenn Sie sich daran beteiligen möchten. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Domradio-Programm und den aktuellen Themen vom Tag. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid und ich sage Tschüss. Schöne Woche.